Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und ihr habt ja vielleicht die letzte Folge schon gehört, da hatten wir ja die beiden Gründer von der Hamburg Distilling Company zu Gast, die diese ja ziemlich coole Gin-Marke Knut Hansen auf den Markt gebracht haben und da inzwischen nach wenigen Jahren schon 200.000 Flaschen pro Jahr verkaufen. Super cooles Produkt, super coole Jungs, muss ich sagen. Also wenn ihr die Folge noch nicht gehört haben solltet, unbedingt mal reinhören. Und wie der Name schon sagt, Hamburg Distilling Company, die beiden kommen aus Hamburg. Und das ist eben eine gute Brücke zu unserem heutigen Gast, denn wir bleiben in Hamburg. Bei uns ist Christian Ollendorf zu Gast, der, wenn man so möchte, Reeder ist. Also Reeder quasi mit der Muttermilch oder in die Wiege gelegt oder wie auch immer man das sagen möchte. Also wirklich aus Familientradition, betreibt eine sehr, sehr große Reederei in Hamburg. Davon wird er gleich ein bisschen erzählen. Aber was ihn für uns so spannend macht, er hat eben vor einigen Jahren für sich entdeckt, dass die Schifffahrtsbranche insgesamt relativ innovationsarm ist und dass da bestimmte Technologien eigentlich dort Einzug halten müssten und dass es da so eine Art Innovationsstau gibt. Und wenn man dann bedenkt, wie groß eigentlich diese Schifffahrtsbranche ist und vor allem, wie unglaublich krass die Emissionen sind, die von der Schifffahrtsbranche ausgehen, dann ist es, finde ich, umso cooler zu hören, dass Christian also genau da auch seinen Schwerpunkt gelegt hat und versucht im Prinzip auch die Emissionen und die Umweltverschmutzung durch die Schifffahrt eben zu reduzieren. Es ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch geworden, finde ich, mit sehr vielen Einblicken, die ich vorher nicht hatte. Ich nehme mal an, euch wird es genauso gehen. Doch bevor wir mit Christian loslegen, möchte ich unseren Partner der heutigen Sendung begrüßen. Und zwar ist das zum wiederholten Male Scent in Blue. Ich weiß also nicht, ob ihr Scent in Blue schon kennt. Das Unternehmen ist ja hervorgegangen, zumindest hier in Deutschland bekannt, als Newsletter to go und hat dann mit Scent in Blue aus Frankreich fusioniert und daraus ist der europäische Marktführer entstanden. Im Prinzip kann man sagen, die führende All-in-One-Plattform für digitales Marketing. Ja, angesprochen fühlen sollten sich eigentlich Unternehmen jeglicher Größenordnung, also sowohl Startups als auch Selbstständige, aber eben auch der Mittelstand oder Corporates. Und die können mit Scent in Blue eigentlich ihre digitalen Kundenbeziehungen optimieren, also sowohl aufbauen als auch ausbauen. Ja, und das Ganze zu einem sehr, sehr fairen Preis, muss ich sagen. Das Unternehmen hat inzwischen 180.000 Kunden und macht über 40 Millionen Euro Jahresumsatz mit über 400 Angestellten an 5 internationalen Standorten, also in Berlin, in Paris, in Seattle und Toronto und so weiter. Also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Erfolgsgeschichte. Und ihr wisst ja, nicht nur seit Corona das Thema digitaler Kundenbeziehungen zu pflegen und aufzubauen und den Kunden zu verstehen. Das ist eigentlich so das A und O des erfolgreichen Unternehmertums heutzutage. Also von daher ist wahrscheinlich Scent in Blue eine hervorragende Lösung, die ihr euch mal angucken solltet. Was ich besonders schön finde, Scent in Blue macht es euch sehr einfach, das Produkt zu testen, denn es gibt einen Gutscheincode, den ihr einlösen könnt. Und zwar auf der Landingpage de.scentinblue.com/podcast. Und dort könnt ihr den Gutschein Startup Insider 2020 einlösen. Und zwar jetzt ein bisschen irreführend, bis 31.03.2021 ist der sogar gültig. Wenn ihr das tut, dann erhaltet ihr Scent in Blue einen Monat lang komplett kostenlos. Das heißt, ihr könnt das Produkt testen, ihr könnt euch das mal anschauen, könnt es auch mal vergleichen mit anderen Lösungen. Aber ich kann euch zumindest mitgeben, wenn das Thema Marketing-Automationen und Marketing-Workflows, Lead-Scoring und so weiter, also diese ganzen ja wirklich essentiellen Themen im Online-Marketing, wenn die für euch relevant sind, dann schaut euch auf jeden Fall die Software mal an. Wie gesagt, einen Monat lang kostenlos testen. Viel besser geht's eigentlich nicht, ist ja für euch komplett risikoarm. Von daher de.scentinblue.com/podcast und dann Startup Insider 2020 bis 31.03.2021 einlösbar. Ja, und damit gehen wir rüber nach Hamburg zu Christian Ollendorf. Christian, ich finde es ganz toll, dass du da bist und uns mal so ein bisschen in die maritime Welt einführen möchtest. Ist ja wirklich ein sehr spannender Kosmos, in dem du da unterwegs bist. Von daher herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo.
Hi Jan.
Christian, ich muss gestehen, ich kannte dich nicht vorher, aber ich habe mich mit dir beschäftigt und ich finde es super spannend, was du machst. Aber bevor ich jetzt versuche, dich vorzustellen, vielleicht stellst du dich einmal mal selbst vor und erzählst so ein bisschen, wie du zu dem geworden bist, was du heute machst.
Gerne, Jan. Das ist ganz lieb. Ich bin Christian, ich komme ursprünglich aus Hamburg, habe mein Leben in der Schifffahrt verbracht und komme da aus einer Branche, die in einem ganz starken Wandel ist. Es ist natürlich enorm spannend, große Schiffe zu sehen, sich die Frage zu stellen, was ist in den Boxen drin, die diese Containerschiffe alle durch die Weltmeere fahren. Allerdings hat die Branche auch einige große Probleme. Sie ist natürlich enorm wichtig für die Lieferkette, für alles, was wir konsumieren. Man sagt, dass 90% aller Produkte, die man konsumieren, schon mal auf Schiffen unterwegs waren. Gleichzeitig, wenn Schifffahrt als Industrie ein Land wäre, würde es genauso viele Emissionen produzieren wie Deutschland. Und aktuell ist die Diskussion entbrannt, wie kann man die Schifffahrt sauberer gestalten? Das ist ein wichtiger Teil unseres Lebens. Und wir haben uns als Team bei Amplifier, einem kleinen VC-Fonds aus Berlin, gefragt, Schifffahrt ist ja nicht die einzige Baustelle dieser Lieferkette, sondern es gibt den Lkw-Verkehr, es gibt das Warehousing in Bahnhäusern, die Luftfracht. Wie kann man die ganze Lieferkette an sich transparenter und auch funktioneller gestalten? In einer Zeit, wo man mit vielen Softwarelösungen Zeit, Geld und Emissionen sparen kann, ist die Lieferkette hier soll nicht ausgespart bleiben.
Vielleicht jetzt erstmal nochmal zur Einordnung. Wenn du über Schifffahrt sprichst, dann meinst du nicht Kreuzschifffahrt, dann meinst du tatsächlich Logistik, ne?
Absolut. Und Kreuzschifffahrt ist ein eigenes Thema. Es ist unabhängig von uns. Aber tatsächlich ist Kreuzschifffahrt ganz, ganz gut als Beispiel herzunehmen. Die 60 größten Schiffe der Welt produzieren genauso viele Emissionen wie die 350 Millionen Autos, die in der Europäischen Union zugelassen sind. Und damit wird das Problem sehr gut dargestellt. Kreuzschifffahrt ist hier natürlich auch ein großes Thema, weil die Schiffe sehr groß sind, sehr viel Energie benötigen.
Und dann lass uns doch nochmal kurz zur Einordnung, weil ich finde das ja super spannend. Also dein Fonds, mit dem du jetzt aufbaust, da gehen wir gleich im Detail drauf ein. Der hat, finde ich, sehr, sehr viele spannende Facetten. Und es ist auch so ein bisschen so, ich hatte neulich die Eva Piepenbrock hier vom F3-Magazin, die mir sehr, sehr viel über die Landwirtschaft erklärt hat, weil ich da auch unglaublich viel nicht kannte. Und so habe ich es bei dir eben auch gesehen. Da gibt es ganz viele Startups in dem Bereich, die sich mit Themen beschäftigen, die ich unglaublich faszinierend finde. Aber lass uns doch mal vorher noch mal so ein bisschen vielleicht über deinen Blick auf die Welt sprechen, um vielleicht auch zu verstehen, was ihr da macht. Also wie siehst du denn Globalisierung? Ist das ein Thema, was jetzt vielleicht auch, wir hatten jetzt auch die ganze Trump- und Biden-Diskussion, China, wie entwickelt sich die Globalisierung? Siehst du da die Schifffahrt in der Zukunft wichtiger oder wird sich das irgendwie auch relativieren?
Naja, ich würde wahrscheinlich bei der Globalisierung selber anfangen, ohne die Schifffahrt ins Auge zu nehmen. Tatsächlich sind wir als Konsumenten in einer Welt integriert, die ganz, ganz viele verschiedene Produkte produziert. Und ein Großteil dieser Produkte, wir sehen es vielleicht mit den Gesichtsmasken, werden einfach nicht mehr, zum Großteil nicht mehr in Europa produziert, weil wir uns auf andere Dinge konzentrieren. Und das Zurückholen von Produkten und die Produktion von allem, was wir brauchen in einem Land, ist aus meiner Sicht nicht realistisch. Man muss die Integration der Weltwirtschaft in andere Länder vorantreiben. Es produziert Arbeitsplätze, es produziert Synergieeffekte, die der lokalen Produktion helfen, aber auch der Produktion im Ausland. Die Frage ist, wie kann man diese besser gestalten? Wie kann man diese transparenter gestalten? Die Arbeitsmaßnahmen klar sehen und für uns tatsächlich auch das Thema Emissionen, das Thema Zeitersparnis vorantreiben, weil hier große Gewinne dran liegen. Ich möchte ein Beispiel nennen. Schiffe fahren nicht km/h, sondern die fahren in Knoten. 14, 15 Knoten sind nicht ganz 25 km/h. Wenn ein Schiff 3 Knoten langsamer fahren würde, statt 17 Knoten, 14 Knoten fahren würde, bedarf es die Hälfte weniger an Energie. Und gleichermaßen ist es so, dass man sagt, ja, die Fracht muss ja auch schneller ankommen, deswegen müssen Schiffe schneller fahren. Es ist aber aktuell so, dass ganz, ganz viele Schiffe schnell fahren, an Häfen ankommen und dann 2 Tage vor Anker liegen, weil sie noch keine Möglichkeit haben, ihre Fracht zu entladen. Das heißt, die Energie ist im Endeffekt nicht gut genutzt worden. Das ist ein Aspekt, den wir ganz gern aufgreifen möchten. Wir sehen die Möglichkeit, dass die Verbindung zwischen dem Hafen und dem Schiff besser gestaltet werden kann. Wir sehen das Beispiel Luftfracht. Dort werden Flugzeuge und Flughäfen genau miteinander koordiniert. Diese Beispiele sollen auch in der Schifffahrt funktionieren.
Also tatsächlich, also der Hamburger Hafen ist ja extrem beeindruckend, aber ich muss tatsächlich sagen, ich kenne ihn nur von außen. Jetzt hast du gerade schon, finde ich, eine sehr massive Schwachstelle genannt, wenn du sagst, dass da die Verbindung zwischen Schiff und Hafen eigentlich so suboptimal ist, dass man tatsächlich das Schiff eigentlich länger auf See lassen könnte. Wer trägt für sowas die Verantwortung oder wo beginnt das? Gibt es da Betriebssysteme für so eine Reederei oder für einen Hafen oder wer hat sowas überhaupt im Blick? Wer ist da der Lobbyist dafür?
Ja, das Thema ist enorm komplex. Es umfasst Reedereien, es umfasst Häfen, es umfasst Politik, es umfasst natürlich auch die Infrastruktur um Häfen herum. Es bedarf eines großen Aufwandes, einen solchen Hafen zu managen. Muss ich vorstellen, auf einer der größten Schiffe, da sind 22.000 Container drauf. Jede Box bedarf einen LKW, um diese Box weiter zu transportieren. Muss ich vorstellen, dass gerade in Hamburg natürlich auch dann diese LKWs rechtzeitig zur Ankunft des Schiffes am Hafen verfügbar sein müssen. Und man stellt sich jetzt 22.000 LKWs an so einem Hafen vor. Also es ist schon ein riesiger Aufwand, dieses Thema zu koordinieren. Aber die Frage, wie sowas am besten aufgebaut werden kann, liegt in einer Schaffung von Transparenz. Wann kommt das Schiff an? Welche Fracht muss wann wie wo sein? Wie könnte man die LKWs genau darauf ausrichten und vielleicht von anderer Seite anfahren lassen? Das ist tatsächlich ein Problem der Daten. Diese müssen erfasst werden, diese müssen genauer koordiniert werden. Und es gibt Unternehmen, die sich mit diesem Thema befassen und aus meiner Sicht einen sozialen wie auch einen ökonomischen und ökologischen Mehrwert bilden.
Und jetzt bist du mit deinem Bruder, glaube ich, zusammen der Eigentümer der Reederei Norden, ne, wenn ich das richtig verstanden habe. Bist aber da, also korrigiere mich, wenn es falsch ist, bist da dann irgendwann rausgegangen oder hast zumindest dein Engagement da ein bisschen zurückgefahren, um dich eben mit neueren Themen zu beschäftigen. Ist das richtig?
Ja, es geht mir vor allem darum, dass die Industrie, die ja eine ganz, ganz lange Geschichte hat, sich auf die nächste Welle der Transformation vorbereitet. In der Schifffahrt denkt man in ganz langen Zyklen. Ein Schiff hält 25 Jahre. Und wenn man sich fragt heute, 2020, wie die Welt in 2045 aussieht, dann muss man sich mit dem Thema Transformation automatisch befassen, und zwar mit digitaler, der ökonomischen und der ökologischen Transformation. Da stellen sich Fragen, wie sieht das Geschäftsmodell aus? Wie kann man in Zukunft Mehrwerte schaffen über den Transport hinaus? Wie kann man neue Finanzierungsquellen annehmen? Und vor allem, wie kann man die Schifffahrt besser in die Teile integrieren, in die es dazugehört? Und dazu gehört natürlich das Thema Politik und Infrastruktur, zum anderen aber auch das Thema Energie. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Schifffahrt verbrauchen viel Energie. Und gerade die Schifffahrt kann Treiber sein, wenn es um die Entstehung einer neuen Energiewirtschaft, zum Beispiel auch der Wasserstoffwirtschaft geht.
Mhm. Aber ich verstehe dich schon richtig. Du glaubst erstmal dran, dass die Bedeutung der Schifffahrt eher zunimmt als abnimmt, ne?
Man muss sich das Thema, das hier bildlich vor Augen führen. Wenn ich eine Kartonwein aus Chile importiere und einen mit einem Kartonwein aus Italien vergleiche, so ist der Kartonwein, der aus Chile importiert wird, wegen der Masse der Schiffe und trotz des hohen Energieverbrauchs immer noch mit weniger CO2 belastet als der Kartonwein, der per LKW nach Deutschland kommt. Das heißt, Schifffahrt ist an sich effizient, aber es wird so viel transportiert und es wird so viel Energie aufgebracht, was hier immer so viel Emissionen produziert, dass es nicht unbedingt der beste Weg vorwärts ist. Jetzt kommt 2022 auf die europäische Schifffahrt die CO2-Besteuerung auf uns zu. Ein Riesenthema, das ist für uns natürlich auch mit unserem 20-jährigen Zeitrahmen quasi morgen. Und die Lösungen dass diese Fragen von morgen sind noch nicht gefunden. Und damit und für die ganze Lieferkette gilt das Gleiche.
Wenn ich kurz mal nur für mein Verständnis hinterfragen darf, der Wein, der aus Chile kommt und der Wein, der aus Italien kommt, in Chile muss der ja auch zum Hafen, der Wein.
Absolut.
Ja, das heißt, der hat ja im Prinzip wahrscheinlich den gleichen CO2-Ausstoß erstmal, was den Transportweg innerländisch angeht, oder?
Mhm. Richtig. Ich glaube, es ist vielleicht auch ein Beispiel, was falsch greift, wenn man sagen könnte, es müsste 3.500 Seemeilen zurücklegen versus vielleicht 1.000 Straßenkilometer.
Also ja, genau.
Ist ein deutlicher Seil, um ehrlich zu sein. Aber es soll darstellen, dass Schifffahrt schon ein Potenzial der Zukunft hat. Der Seetransport funktioniert als Transportmittel, aber ist halt noch nicht da, wo er sein muss.
Mhm. Und jetzt, wie gesagt, jetzt hast du einen Fonds gegründet, ein Investment-Vehikel, Amplifier Ventures, glaube ich, ne? Amplifier nennt sich das. Und ich verstehe richtig, das baut quasi auf deinen ganzen Gedanken auf, die du eben aus der Schifffahrt mitgenommen hast. Ne? Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen durchführen, was ihr da genau macht.
Gerne. Mit Amplifier investieren wir bisher zwischen 250 und 1 Million Euro in eine Firma und gleichzeitig in vielleicht auch mehrere Firmen, insgesamt mehr Richtung 2,5 Millionen Euro. Und diese Firmen kommen aus Amerika, aus Europa, können aber auch aus dem Mittleren Osten oder aus Asien kommen. Und unser Fokus sind die Unternehmen, die schaffen, diese Ziele, die wir gesteckt haben, und zwar einer transparenteren und nachvollziehbaren Wertschöpfungskette näher zu bringen. Da sind Firmen dabei, die die Lieferung von Firmen untereinander koordinieren. Da sind Firmen dabei, die mit Machine Learning es den Kapitänen von Schiffen ermöglichen, effizienter zu fahren. Da sind Firmen dabei, die es schaffen, Roboter in Unternehmen schneller zu trainieren, dass diese auch besser verschiedene Aufgaben übernehmen können. Also ganz, ganz verschiedene Unternehmen, die wir gefunden haben. ganz verschiedene Technologien auch. Wir sind noch nicht am Ende mit dem, was wir erreichen möchten und sehen, dass auch dieser Bereich, der historisch immer zu wenig Geld empfangen hat, langsam einer wird, wo gerade in Deutschland, gerade in einem Produktionsland wie Deutschland, sehr viel Interesse entsteht. Die Unternehmen, die produzieren, müssen ihre Logistik im Griff haben, gerade in Covid-Zeiten. Und da sind Technologien immer wichtiger.
Ja, ich hatte, glaube ich, auf eurer Website hatte ich so einen schönen Spruch gesehen, dass ihr quasi die Lieferkette, die Supply Chain, als Backend-Betriebssystem der Wirtschaft betrachtet, ne?
Genau.
Das finde ich hochinteressant. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen noch erläutern.
Ja, das kam aus einem Gespräch, als wir mal in Kalifornien und in einem Meetingraum saßen und dort von Raketen fürs Weltall gesprochen wurde. Und da wurde gefragt, inwiefern ist denn eure Mission wichtig? Und da sagte ein Außenstehender, es ist tatsächlich so, dass man sagen kann, ja, ich habe die beste App, aber die App muss immer noch auf einem Betriebssystem laufen, auf einem OS. Und die Lieferkette selber, es ist OS für jede App, die kommt, für jedes Unternehmen, das besteht. Es bedarf immer der Lieferkette, um entweder die Menschen zu unterhalten, die ein Unternehmen betreiben, oder Produkte zu produzieren.
Und ich verstehe aber dann gleichzeitig, dass die größte Herausforderung eigentlich in der Lieferkette ist, dass man eigentlich permanent, so klang das eben auch bei deinem Beispiel mit den 3 Tagen, die das Schiff dann vor Ort liegen muss, immer eigentlich der Druck ist, der Geschwindigkeitsdruck, der vom Konsumenten oder vom Hersteller ausgeht. Ist das richtig oder wäre das falsch?
Du, ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Das Thema ist noch nicht ausgearbeitet. Wir sind uns sicher, dass wir dort durch einfache Methoden noch mehr Geschwindigkeit erreichen können. Klar ist, dass die Logistik funktionieren muss. Aktuell bestelle ich einen Teil meinetwegen in Asien und weiß über lange Zeit gar nicht genau, wo das ist, dass es vor meiner Tür plötzlich auftaucht. Und hier wäre es natürlich gut zu wissen, erstmal, wo ist mein Teil? Zweitens, kommt es rechtzeitig an? Drittens, ist es noch heil oder hat es beschädigt worden? Viertens, wie ist der Zustand im Allgemeinen? Was kann ich mit dem Teil jetzt rechnen oder später? Ist es für mich in der Produktion zu dem Zeitpunkt da, wo ich es brauche? Und da möchten wir, da das ist eine große Lücke, die wir füllen möchten.
Und sag mal, wie gesagt, ich kenne mich bei Häfen jetzt wirklich wenig aus, aber es gibt, also in Europa gibt es so als große Häfen neben Hamburg, also zum Beispiel, glaube ich, Amsterdam, ne, ist so ein wichtiger Umschlagplatz.
Rotterdam,
ja. Ja, Entschuldige, genau.
Genau.
Und was sind denn so die Wettbewerbsvorteile, was sind so die USPs von Häfen? Also worauf würde sich ein Hafen konzentrieren müssen, um sich zu positionieren im internationalen Wettbewerb?
Du, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine Frage, die ich nicht direkt beantworten kann. Ich glaube, dass dort viel Politik mit anhängt, viel bestehende Infrastruktur, mit Sicherheit auch bei die Überlandlogistik, die damit anhängt. Das Tolle an Rotterdam ist ja, dass sie quasi an einer Flussmündung liegt, dass man den Transport, den hat, den Rhein herunter direkt zum Ruhrgebiet oder auch in den Süden Deutschlands mitbegleiten kann. Das ist der große Vorteil, der mir vorschwebt. Hamburg natürlich ähnlich mit der Elbe.
Und dann lass uns doch mal über die Innovationen in diesem ganzen Bereich. Also wie gesagt, ihr konzentriert euch sehr stark auf die Lieferketten. Ist dann Blockchain für euch ein sehr wichtiges Thema? War das so ein Eye-Opener oder was sind so technologische Trends, von denen du vor allem sagen würdest, weil das finde ich ja spannend, wenn du sagst, 25 Jahre in die Zukunft gucken, von denen man denkt, dass sie heute kommen, aber in 25 Jahren auf jeden Fall noch eine Relevanz haben.
Ja, also das Thema Blockchain, das war für uns ein Thema. Wir mögen das Thema sehr gerne, weil wir das Thema als Zukunftsthema begreifen, allerdings noch nicht in dem richtigen Rahmen gefasst, wo er jetzt ist. Aber für die Handelsbriefe, für die Bills of Lading ist es schon sehr wichtig. Man kann heute schon ein Zertifikat of Ownership, das heißt jemand einen Eigentumsbrief von A nach B transferieren mit der Blockchain, aber nicht nur mit der Blockchain. Das heißt, man braucht die Blockchain zwar nicht, aber sie macht das Leben schon einfacher in manchen Belangen. Die Lösung die Technologie wird irgendwann auch adaptiert werden. Was wir sehr spannend finden, ist nicht nur Software, aber vor allem auch Hardware. Und in diesem Bereich was ganz Besonderes, und zwar Software-Enabled Hardware. Was ist das? Was sind Software-Enabled Hardware-Produkte? Man denkt an das Schlagwort IoT, an kleine Sensoren, die an Fracht angebracht werden, die quasi gar keine Energiequelle mehr bedarfen, sondern über ihre eigene kinetische Energie genug Strom produzieren, selber produzieren, um dann Informationen in ganz kleinen Päckchen an den Satelliten weiterzugeben, der wiederum an zentrale Steuerungseinheit, die so eine Packung, ein Paket steuern kann. Das heißt, man könnte Fracht besser erfassen, man könnte sie umsteuern, man könnte die Zustände besser erfassen. Das sind Technologien, die wir spannend finden. Im Zusammenhang damit, mit der Steuerung von ganz vielen IoT-Einheiten, Quantum Computing. Quantencomputer, großes Schlagwort, das nach Zukunft klingt, tatsächlich aber schon für Mittelstandsanwendungen angewandt werden kann. Quantencomputer können ganz, ganz viele kleine Geräte besser steuern, als ein regulärer Computer es aktuell könnte. Und auf Basis dieser könnte man es schaffen, dass ein Unternehmen, welches sich mit Fracht beschäftigt, ganz, ganz viele Prozesse gleichzeitig nachvollziehen muss, eine automatisierte Anwendung finden könnte, um diese zu steuern. Das finden wir sehr spannend, gerade die nächsten 5 bis 10 Jahre gesehen.
Ja, jetzt muss ich noch mal kurz unterbrechen. Wir sprechen ja hier gerade über Innovation und das passt so ganz hervorragend zu unserem zweiten Partner dieser Sendung. Und zwar ist das der Food Tech Campus von Edeka. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wir hatten ja vor einigen Monaten mal den Jan Lingenbrink von Edeka zu Gast. Da hat er so ein bisschen erzählt über den Food Tech Campus. Das ist ja ein extrem cooler Space hier in Berlin-Moabit mit einem Küchenstudio und einer Eventfläche. Und vor allem ist das quasi so das Innovationsherz von Edeka. Und genau dieser Food Tech Campus von Edeka, der hat jetzt einen neuen Open Innovation Call. Und diesmal mit einem bisschen anderen Schwerpunkt als sonst, denn diesmal geht es um das Thema Mitarbeiter. Das ist ja bekanntermaßen das wichtigste Thema in einem Unternehmen. Also Mitarbeiter sind ja das Kapital. Und da sucht man jetzt in 3 Bereichen, beziehungsweise mit 3 Schwerpunktrichtungen. Und zwar geht es zum einen um das Thema Recruiting oder Mitarbeiterfindung, nämlich wie kann man Mitarbeiter schneller finden oder einfacher finden, und zwar sowohl für das Lager als auch für die einzelnen Supermärkte. Dann geht es um die Weiterentwicklung von Mitarbeitern, also sie weiterzubilden, sie zu entwickeln und auch langfristig im Unternehmen zu halten. Und dann geht es auch noch darum, die Zusammenarbeit von Mitarbeitern zu fördern. Also wie kriegt man da den besseren Austausch hin und bessere Strukturen? Und das Ganze richtet sich also nicht an Professionals im Büro oder der Verwaltung, sondern es geht vielmehr um die Facharbeiter, um die Spezialisten in den Märkten, in den Lägern und Produktionsbetrieben. Und wenn ihr da mitmachen möchtet, wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, dann wäre es wichtig, dass ihr mindestens mal einen funktionierenden Prototypen habt, bei dem ihr davon ausgeht, dass er spätestens in 6 Monaten marktreif sein könnte. Damit sollten sich also auch Kreative angesprochen fühlen, aber wie gesagt, wichtig ist, dass das Projekt auf jeden Fall zeitnah umsetzbar ist. Und der Open Innovation Call ist noch offen bis 4. Dezember, das heißt, da könnt ihr euch noch eine Woche bewerben. Und ja, die besten Lösungen werden dann intern vorgestellt, da gibt es eine große Bühne, ein großes Bohai und dann hat man dann wirklich so einen ordentlichen Vertriebspush innerhalb des ganzen Verbundes von Edeka. Und ja, wenn euch das interessiert, wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann schaut doch mal auf der Webseite foodtechcampus.com vorbei. Dort findet ihr also sowohl die Ansprechpartner als auch den Bewerbungsprozess, als auch nochmal die ganzen Infos, die man ansonsten noch braucht. Oder auch eben, wie gesagt, so ein paar Hintergrundinformationen über den Foodtech Campus. Ist ein tolles Projekt, also auf jeden Fall mal reinschauen. Und ja, vielen Dank an Edeka und wir gehen zurück nach Hamburg zu Christian Oldendorf. Und sag mal, das Thema 3D-Printing, ist das ein Thema, was du eher als Konkurrenz und Gefahr begreifst gerade, einfach aufgrund deines Backgrounds und deiner Legacy? Oder würdest du sagen, nee, das ist eigentlich genau die richtige Antwort auf die großen Emissionen, die es da gibt?
Geht sehr in den Bereich Produktion hinein. Ich glaube, dass das 3D-Druck ein faszinierendes Thema ist. Es gibt viele, viele Anwendungsgebiete, wo 3D-Druck gut funktionieren kann. Tatsächlich muss es aber weiterhin mit den relativ geringen Frachtkosten und den noch geringen Kosten für skalierte Produkte, ich sage jetzt mal Fließbänder und große Fabrikationshallen, mithalten können. Das heißt, es wird wahrscheinlich eine Nische geben, in der 3D-Druck sehr, sehr gut bestehen kann, wenn es um Einzelprodukte oder kleine Volumina geht. Allerdings wird es eine Grenze geben, die sich immer verschieben wird, ab wo sich 3D-Druck lohnt. Wenn Zeitenfaktor ist bestimmt, wenn es Einzelprodukte sind, umso mehr. Wenn es Massenprodukte sind, die in einer gut angebundenen Logistikkette funktionieren, dann wahrscheinlich weniger.
Ja, ich fand das so spannend, dass, glaube ich, vor so 4, 5 Jahren oder so hat UPS investiert in ein großes Netzwerk an 3D-Printing, Service-Stationen. Und das war für mich eigentlich so die Quintessenz, dass dann eben UPS als Logistiker plötzlich glaubt, dass der Markt eigentlich so wichtig wird, dass er ihnen Marktanteile wegnehmen könnte in der Zukunft.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es dort bestimmt Möglichkeiten geben kann, für ganz, ganz dringende Prozesse und deren Schritte Produkte zu kreieren, allerdings nicht unbedingt auf Massenbasis. Ich glaube, es wird dort einen gewissen Teil an Anwendung geben, die hier Nutzen finden können. Im Moment ist es für mich noch nicht abzusehen, wann diese sich verändern könnte.
Und wie, also ich, vielleicht nochmal für mein Verständnis, vielleicht ist das auch eine blöde Frage, aber wie automatisiert laufen denn diese ganzen Prozesse? Also das mit dem Hafen vorhin, das ist ja wirklich ein krasses Beispiel, wenn du sagst, da wird so viel Energie rausgeballert eigentlich für nichts und dann lagert das Schiff drei Tage vor Ort und darf nicht entladen werden. Das klingt ja eigentlich nach einer, also nach wenig Gesamtsteuerung, wenn man so möchte, ne? Und also ist da Platz für so eine Art Betriebssystem und kann das von Einzelnen langsam entwickelt werden? Also ich meine, Microsoft hat ja auch mal klein angefangen oder ist das eine Sache, die tatsächlich nur im Verbund funktionieren würde?
Du, das krasseste Beispiel, was ich gehört habe, ist, dass jedes Jahr 6 Milliarden US-Dollar für Benzin ausgegeben werden von LKWs, die im Leerlauf stehen und auf Befehle warten. Und das sind Dinge, die ich enorm, also die faszinieren mich. Ich frage mich, klar, das sind alles kleine Schritte, die wo sich keiner darüber Gedanken macht, die dann aber zu einer großen Zahl führen, die einen auch motiviert und wo man sich fragt, wie kann ich das verändern? Das sind große Themen, die da angegangen werden müssen und die auch angegangen werden, aber die tatsächlich Teil des aktuellen ganz normalen Lebens sind. Wenn sich ein großer Frachtforwarder mit der Recherche beschäftigt, wo seine Ladungen sind, dann kann es sein, dass eine einzige Person weniger als eine Handvoll Frachtbewegungen nachvollziehen kann an einem Arbeitstag. Und das ist schon enorm, dass man sagt, ich suche so lange nach Informationen. Und das ist einerseits natürlich ein enormer Fakt. Auf der anderen Seite muss man auch verstehen, dass viele Informationen in Anrufen gesprochen oder in E-Mails geschrieben oder in PDFs nicht direkt suchbar oder vielleicht auch in handschriftlichen Notizen sind. Und das Zusammenbinden all der Informationen ist das Ziel mehrerer großer Unternehmen in diesem Bereich. Und allein schon dieses Bündeln von Informationen kann für Unternehmen eine Veränderung von deren Zukunftsprofessionalität bedürfen. Das heißt, sie können sich besser aufstellen. Zum anderen kann es aber auch bedeuten, dass diese Prozesse viel besser und viel harmonischer funktionieren. Und das soll das Ziel sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass jedes größere Unternehmen der Logistik sagt, wenn wir schaffen könnten, unsere Prozesse so umzubauen, dass wir schneller liefern, billiger liefern und zu weniger Emissionen liefern, dass das der richtige Weg ist, um Logistik für morgen zu denken.
Und wie gesagt, euer Schwerpunktthema sind die Lieferketten, aber zeitgleich habe ich gesehen, dass, glaube ich, das Ganze hat die Klammer maritime Startups, ne? Das war ein Begriff, den kannte ich vorher gar nicht. Ist das nur Logistik hinterher oder ist das auch noch mehr? Also ist da auch, ich weiß nicht, Reinigung der Meere dabei oder Tiefseeforschung oder also ne, sind das noch andere Themen? Und vielleicht da nochmal, also auch welche Startups sollen sich denn bei dir melden, die dann vielleicht irgendwie ein Funding suchen oder Innovationen in dem Bereich vorantreiben?
Absolut. Also das was wir aktuell im Rahmen von Amplify machen möchten, ist Technologien fördern, die für hier und jetzt Lösungen haben, um die bekannten Probleme zu lösen. Wir finden da immer wieder spannende Themen von Robotern, die Außenhaut von Schiffen reinigen, um weniger Reibung zu haben, die zu einer enormen Reduktion der Geschwindigkeit und einer Erhöhung des Verbrauchs führen. Über Unternehmen, die sich mit dem Thema Reinigung der Meere befassen und das Thema Plastik anziehen. Für solche Lösungen, das ist für uns etwas ganz Besonderes. Was wir mögen, sind Lösungen, die vor allem CO2-Emissionen in der Transportkette nachvollziehen können. Die sollen eine Art Carbon Accounting für ein Produkt erstellen können. Das finden wir sehr spannend. Für alle Themen, die über 5 Jahre ausgehen, bin ich persönlich sehr stark engagiert im Bereich von des Zurückbringens von Windenergie auf Schiffen. Wir treiben aktuell ein kleines Forschungsprojekt mit der Uni Zürich und der ETH, plus ein, zwei weiteren Partnern, wie wir schaffen können, mit Wind wieder Schiffe zu betreiben. Das war vor 100 Jahren ja durchaus üblich. Die größten Frachter damals waren windgetrieben. Mhm. Und heutzutage bedarf es einem anderen Ansatz, aber es wäre trotzdem möglich, einen Teil der Emissionen zu sparen durch Nutzung von Windenergie, durch große Segel. Und im weiteren Schritt betreiben wir ein Projekt namens Towards Net Zero, towards-net-zero.com, mit dem wir probieren, zwei, drei emissionsfreie Schiffe zu produzieren und dann in Europa fahren zu lassen. Das wäre unser Ziel der Industrie, zu zeigen, es ist möglich, aktuell mit der Technologie, die in 2, 3 Jahren entsteht, schon zu planen und zu sagen, wir können mit der Einbeziehung solcher Möglichkeiten Schiffe letztendlich auf null Emissionen runterbringen. Das ist unsere Erwartung. Und ich sagte eingangs, dass Schifffahrt und Energie zwei Themen, die verbunden sind. Über die Menge an Energie, die ein Schiff konsumieren könnte, würde es sich lohnen, schon größere Möglichkeiten im Bereich Wasserstoff, im Bereich Zero-Emission-Fuels zu generieren, um sie dann für diesen Anwendungsfall Schifffahrt vorzumerken.
Ja, ist ja ein total spannendes Thema, muss ich sagen. Siehst du aber als realistisch, ja, dass man tatsächlich auf emissionsarme oder freie Schiffe irgendwie mal in Zukunft hinsteuern könnte?
Ja, also zu Beginn sagten wir, es muss passieren. Mittlerweile sehen wir, dass wir haben auf der Website eine große Dokumentation, 140 Seiten. Wer sich da hineinlesen möchte, kann das gerne tun. Die zeigt, wie es möglich sein wird. Das wird das Schiff verändern, es wird das Schiff im Hafen und die Infrastruktur im Hafen verändern, aber die Möglichkeiten bestehen. Es ist die Schifffahrt hat ja schon mal den Sprung von Wind auf Kohle, auf Öl gemacht und jetzt muss sie halt noch einmal machen.
Ja, ich habe mich, während du eben erzählt hast, habe ich mich gefragt, also einer der, ja, oder wenn nicht der große Vordenker momentan global ist ja Elon Musk und ich habe mich gefragt, also der nimmt sich ja so die dicksten Bretter vor, scheinbar, die man irgendwie bohren kann. Im wahrsten Sinne des Wortes sogar, ja. Und wie ist das also in der Schifffahrt? Was wären so die radikalsten Ansätze, die man sich da, also wie würde das Elon Musk vielleicht machen? Würde der nochmal ganz anders drauf gucken oder würdest du eigentlich schon sagen, die Wege, die ihr geht, sind eigentlich schon so ein bisschen in die Richtung radikales Denken? Weil es klingt schon recht radikal, was du gerade beschrieben hast.
Ja, ja, absolut. Also ich glaube, dass das Elon Musk eine andere Vision für Schifffahrt aufnehmen würde. Ich wäre auch selber gespannt zu hören, was seine Vision wäre. Mein Gefühl ist, dass das Ziel ein ähnliches wäre, dass man mit dem Ziel Zero Emission und mit dem Ziel der Integration der Schifffahrt in die Transportkette, der größeren Transparenz, mehr Vorteile schaffen könnte, auch mehr soziale Vorteile. Das Thema autonomes Fahren, wie in seinen Fahrzeugen, ist bei Schiffen auch ein Thema, was wir aufnehmen möchten. Es wird auch ankommen. Es ist auf See noch etwas einfacher, als auf der Straße zu ermöglichen, weil die Geschwindigkeiten langsamer sind und weil es auch mehr Platz gibt. Aber wir müssen an diesen Themen dranbleiben. Und das ist unsere Aufgabe, gerade aus Europa heraus, diese Möglichkeiten zu fördern. Wir sind dort in der ersten Reihe. Wir möchten auch weiterhin diese jungen Unternehmen und junge Unternehmer fördern, die sich in dem Bereich tummeln und auch gute Lösungen finden. Ich kann nicht sagen, wie lange es dauert, aber wir glauben, dass zum Ende des Jahrzehnts wir sehr viel näher an der Vision dran sein werden, als wir heute noch glauben.
Mhm. Wo sitzen denn eigentlich diese ganzen Unternehmen? Also du hast gesagt, ihr sucht international, aber gibt es da so Schwerpunkt-Hubs, wo ihr eure Startups findet oder ist das tatsächlich einfach global komplett verteilt?
Es ist tatsächlich so, dass sich die typischen Hubs für Unternehmer und für ganz, ganz viel Wissen im Technologiebereich für uns auch als Zentren aufgebaut haben. Austin, Texas, natürlich die Westküste, USA, teilweise London. Wir sind relativ weit verbreitet auf der Welt und sehen natürlich auch viel Potenzial in Berlin und in Deutschland allgemein.
Mhm. Ja, in Berlin, ich wollte dich vorhin schon fragen, wir haben ja also Forto, die hießen bis vor kurzem hießen die Freight Hub, ist ja so ein relativ stark finanziertes Unternehmen in dem Bereich und ich glaube, deren Thema ist Containeroptimierung, wenn ich so richtig zusammenfassen würde. Ist das schon ein großer Hebel, dass man zum Beispiel versucht, so Leerfahrten zu vermeiden?
Durchaus. Aber in Deutschland sind 40% aller LKWs und deren Fracht leer.
Auch irre, dass sowas so lange dauert, ne? Aber vielleicht ist jetzt auch tatsächlich die Zeit genau für sowas reif, weil ich fand das auch spannend. Es gibt diese C-DEF-CON hieß die, glaube ich, die Konferenz, die in Hamburg, ne, stattfindet. Ja, also die sich genau mit diesen Themen beschäftigt und dass da die Opening Speech von Fridays for Future gehalten wurde, fand ich irgendwie sehr mutig, muss ich sagen. Ja. Zeigt aber, dass man im Dialog ist auch, ne?
Ja, es zeigt vor allem, welche Welten sich da gegenüberstehen. Ich glaube, dass die Schifffahrt auf der einen Seite mit den genannten Emissionsproblemen und die jungen Konsumenten von morgen, die ja teilweise in diesem Fridays vertreten sind, aber vor allem auch diese Themen in die Öffentlichkeit hineintragen und der ganz normale Konsument sich eigentlich fragt, ja, wie ist es denn eigentlich mit meinem Einkauf? Wie sehr beschadige ich der Umwelt mit meinem eigenen Konsum? Dass dieses Thema vorangetrieben wird, Das zeigt, wo der Konflikt liegt und auch wo das Potenzial liegt. Dass da viel gemacht werden muss und dass da auch viel gemacht werden kann, dass viele Menschen daran arbeiten und dass wir mit anderen zusammen auch hoffentlich ein Teil der Lösung sein können.
Mhm. Wobei natürlich, man muss immer sagen, bei der Jugend, auch da gehen ja die Tendenzen auseinander. Du hast einmal Fridays for Future, die dann protestieren, und auf der anderen Seite hast du eigentlich, glaube ich, einen Fast-Fashion-Konsum, was noch nie so groß war wie heute. Ne? Also das ist ja auch ein bisschen, sag mal, zwei Dinge, auf die ihr als Logistiker dann wieder vorbereitet sein müsst eigentlich. Ne?
Ja, also der private Konsum, ich kann da leider nichts zu sagen, aber das Wichtige ist, dass, was mich freuen würde, ist, wenn jeder für sich selber verstehen könnte, wo seine großen Painpoints liegen würden, wo auch die Überraschungen im eigenen Konsum sind, und sagen könnte, gut, ich kann das umstellen, ob ich jetzt weniger heize oder weniger fliege oder weniger Fast Fashion konsumiere, das soll dann jedem selber überlassen sein. Vielleicht kommt irgendwann auch eine Besteuerung obendrauf, die solche Geschäftsmodelle verändert. Mhm. Im Flugbereich wird es ja wahrscheinlich so kommen, in der Schifffahrt genauso. Und da stellt sich jeder die Frage, der aktuell in diesen Bereichen stark integriert ist, was wird morgen sein?
Und du hast mir vorher gesagt im Vorgespräch, Christian, dass du offen bist für Dialoge, für du freust dich über Hinweise auf tolle Startups, aber auch Co-Investments und so weiter. Ne? Also Austausch ist generell ein Thema, was du forcierst. Wer soll sich denn genau bei dir melden, und wie erreicht man dich denn am besten?
Also einige große, tolle Gespräche, die ich geführt habe, waren vor allem mit Praktikanten. Wir kennen Schifffahrt sehr gut, wir kennen Logistik einigermaßen gut, aber wir freuen uns immer wieder über den Input der Unternehmer in Deutschland, die sich mit den Themen eingehend beschäftigen und natürlich auch sagen, gut, die Idee ist klasse, aber die Umsetzung wird daran scheitern oder daran hapern. Diese Diskussion lieben wir. Wir wollen gerne Einsatzlösungen bringen und Ideengeber sein. Andererseits sind wir auch gerne Sparringspartner für neue Ideen, und gerade auch als Co-Investor möchten wir sehr stark aktiv sein, weil wir sehen darin das größte Potenzial. Wenn sich Themen öffnen, in denen sich andere besser auskennen als wir, sind wir immer froh über ein Gespräch und über Input. Wir sind tatsächlich sehr, 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 sehr offen in diesem ganzen Thema gerade gegenüber Deutschland, das ein durchaus deutsches Thema ist, Logistik.
Und man findet dich auf LinkedIn oder lieber über die Webseite, oder wie soll man dich kontaktieren?
Ich bin über LinkedIn erreichbar. Wir sind über unsere Website amplifierlab.io gut sichtbar. Ich bin hier und da auf Konferenzen unterwegs, aber who knows these days, wann das wieder zugänglich sein wird. Mhm. Tatsächlich über Investment in LinkedIn, würde ich sagen.
Mhm. Und der Fonds ist, ihr sitzt in Berlin, aber also damit hast du wahrscheinlich also zwei Standbeine, wenn ich es richtig verstehe. Ne? Hamburg und Berlin ist relativ gleichbedeutend für dich dann.
Ja, durchaus. Also für mich ist die Arbeit zwischen Berlin und Hamburg die wichtigste. Es ist wichtig, die New Economy, den neuen Bereich mit der bestehenden zu verbinden. Anders geht es ja gar nicht. Man muss ja die beiden Teile auch miteinander verbinden lassen und Brücken schlagen.
Mhm. Super. Christian, ich finde das super spannend. Jetzt haben wir, vielleicht einmal noch ganz kurz. Ich habe gesehen, du hast auch in einige Startups direkt investiert. Ne? Jetzt gar nicht über deinen Fonds, sondern ich glaube KiwiKey war das und ParkU und so weiter. Gibt's da, weil die fallen jetzt so ein bisschen aus dem Rahmen, ne? Gibt's da noch eine Investment-These bei dir oder ein Suchfeld? Oder also gibt's andere Unternehmen, die sich noch melden sollen? Oder ist jetzt der Fokus wirklich auf
ja? Es gibt Lösungen, die finde ich ganz toll. Ich finde Kaya zum Beispiel ein tolles Unternehmen, das ermöglicht sein, dass die Post, die einem zugeschickt wird, an einer dritten Adresse geöffnet und digital zugestellt wird. Das finde ich super als Unternehmen, welches aktuell niemanden oder wenige im Büro hat. Da können wir die Post so ganz einfach digital zuordnen. Klimametrics, tolles Unternehmen, auch toll geführt von einer jungen Truppe, welches es für Unternehmen und für Privatpersonen ermöglicht, für relativ kleines Geld den CO2-Abdruck zu bemessen über das Erfassen von Buchhaltungsunterlagen. Ganz tolles Unternehmen. Wir haben eine ganze Reihe an Unternehmen im Portfolio, die wir als Lösung super finden. Ich glaube, in diesem Fall finde ich meine Lösung eher selber, als dass sie auf mich zukommen. Aber es ist immer schön, neue Ideen zu hören. Ich bin immer ganz, ganz happy für neue Vorschläge und neue Ansätze.
Perfekt. Christian, du, dann sage ich mal vielen Dank. Haben wir denn irgendwas Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
Gott, ich kann es aktuell nicht sagen. Ich habe viel, viel Boden gut gemacht.
Ja, ich fand es einen sehr, sehr spannenden Ritt, muss ich sagen. Ich habe wieder viel gelernt, weil das ist echt ein Thema, mit dem ich vorher gar keine Berührungspunkte hatte. Also den man wirklich nur so weiß nicht, von außen immer betrachtet hat. Von daher fand ich es super spannend. Vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir.
Ja, toll. Bis bald danach. Ne? Tschüss, Christian.
Bis bald. Ciao.
Ja, das war schon für heute. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt wie ich, Christian Oldendorf. Ich finde, ein super spannender Gesprächspartner. Die Seefahrt ist ein unglaublich spannendes Feld, dass man ja, wo scheinbar noch ganz viel Platz ist für Startups, wo man sich entwickeln kann und wo ja auch, wie man gerade gemerkt hat, die Hebel relativ groß sind. Das heißt, auf den ersten Blick wirkt das Ganze ja noch relativ unterentwickelt und undigitalisiert. Von daher viele Chancen und scheinbar auch eine Menge Kapital, die da jetzt reinfließt. Wenn ihr also zum Beispiel Freunde oder Bekannte habt, die sich für das Thema interessieren könnten, dann weist sie doch mal auf den Podcast hin und weist sie auch vielleicht darauf hin, falls es zutreffen sollte, auf den Open Innovation Call von Edeka, der noch bis zum 4. Dezember läuft. Da sollten sich alle angesprochen fühlen, die Edeka dabei unterstützen könnten, Mitarbeiter besser zu finden, schneller zu finden, die Zusammenarbeit von Mitarbeitern zu fördern oder auch die Weiterentwicklung und Weiterbildung von Mitarbeitern zu fördern. Also das ist so das Kernthema. foodtechcampus.com ist die URL dazu und der Open Innovation Call läuft noch bis 4.12. Von daher beeilen, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Man hat da eine Menge Chancen, wenn man mit Edeka zusammenarbeiten möchte. Und genau das Gleiche gilt auch, wenn auch mit weniger Druck, für Send in Blue. Auch da auch nochmal vielen Dank für die Unterstützung. Ihr habt es mitbekommen, auf der Webseite de.sendinblue.com/podcast könnt ihr den Code Startup Insider 2020 einlösen. Bis 31.03.2021 könnt ihr Europas führende All-in-One-Plattform für digitales Marketing einen Monat lang kostenlos testen. Ist eine tolle Sache, komplett risikofrei, no strings attached. Also auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und ja, das war's für heute. Wir hören uns wieder am Sonntag mit unserer neuen Podcast-Reihe Read Only, wo wir tolle Bücher vorstellen von Unternehmerinnen und Unternehmern oder für Unternehmerinnen und Unternehmer. Auch diesen Sonntag wird's wieder ganz toll, kann ich schon versprechen. Ist ein schönes Format für den Sonntag. Einfach mal reinhören, dauert eine halbe Stunde ganz grob und man lernt auf jeden Fall was dabei. Das kann ich versprechen. Also, bis dahin erstmal einen schönen Wochenausklang, kommt gut ins Wochenende und hoffentlich bis Sonntag. Ciao!
Die Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.